die ziemlich bekannt ist, historisch auch bedeutsam, aber sie ist illustrativ, sehr illustrativ, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wie kann das sein, dass die beiden scheinbaren Gegensätze Gottes in einer Person sind? Ein zorniger Gott und ein gnädiger Gott. Das war die Idee des, weiß nicht, der Ältestenschaft oder des Gottesdienstleiterteams. Und ich freue mich, euch eine Szene vorzustellen aus 2. Mose 32. Man sieht schon hier den Versuch eines goldenen Kalbes darzustellen. Das Volk Israel war aus einer Großfamilie entstanden, Wirtschaftsflüchtlinge, würde man sie heute nennen, nach Ägypten ausgewandert und sind dort zu einem ganzen Volk geworden. 400 Jahre, 430 Jahre waren sie dort, irgendwann war es eine ganze Nation, lange Zeit Sklaverei, und Gott hat dann über fantastische, also oder faszinierende Weise dieses Volk mit großartigen Wundern, krassen Wundern aus dieser Gefangenschaft rausgeführt. Und jetzt stehen sie hinterm Roten Meer, ein freies Volk, und Gott hatte sich schon über Mose und Aaron diesem Volk vorgestellt, gesagt, ja, mit dem Gott wollen wir es probieren und so, wenn er uns schon in die Freiheit führt. Und dann ist Mose in eine persönliche Begegnung mit Gott gezogen und sein Bruder Aaron musste sich jetzt um dieses Volk stellvertretend kümmern. Und dieses Volk war es aber nicht gewohnt, keinen Gott, keinen sichtbaren Gott zu haben. Die lebten ja über Generationen unter den Ägyptern. Die kannten Tiere als Götter und so, ja, und Figuren. Und sagten, ja, wir haben zwar diesen Gott jetzt gehört, von diesem Gott unseres Vaters Abraham und Jakob und so, Isaac, Jakob, aber wir brauchen da was. Und es wird dann vom berichtet, 2. Mose 32. Als das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg zurückzukommen, da sammelte sich das Volk um Aaron und sagte zu ihm, Mensch, mach dich auf, mach uns Götter, die vor uns hergehen. Die wollten ja jetzt zurückkehren in die Heimatland ihrer Vorväter, ins Gebiet Kanaan. Denn wir wissen nicht, was aus diesem Mann Mose geworden ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Aaron sagte dann zu ihnen, reißt euch euren goldenen Ohrringe von den Ohren, von euren Frauen, eurer Söhne, nehmt sie euren Töchtern ab und bringt sie her. Da rissen sich alles Volk die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachten sie zu Aaron. Und dann nahm er sie von ihren Händen, entwarf es mit einem Griffel und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sagten, das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. Als Aaron das sah, dann baute er noch ein Altar vor ihnen und ließ ausrufen, morgen ist das Fest des Herrn. Und dann standen sie früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen, zu trinken, und sie standen auf, um zu spielen. Aber der Herr sagte zu Mose, der oben mit Mose auf diesem Berg in der persönlichen Begegnung ist, geh runter, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind sehr schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten hatte. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. Und der Herr sagte zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen, ich sehe, es ist halsstarrig. Nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrennt und ich sie vernichte. Aber dich, Mose, will ich zu einem großen Volk machen. Gnade und Zorn. Scheinbare Widersprüche in Gottes Art. Und ich will heute, also wahrscheinlich könnte am Ende dieser Predigt, könnte ich auf viel Widerstand stoßen, von unterschiedlichsten Perspektiven. Weil die einen sagen, du hast zu wenig Gnade betont. Die anderen sagen, du hast zu viel vom Zorn gesprochen oder zu wenig oder was auch immer. Dann lasst uns darüber in Ruhe nachher noch sprechen. Ja, man könnte, glaube ich, eine ganze Bibelwoche damit füllen, weil so viele Aspekte darin sind. Auch viele Dinge, die man runterbrechen müsste und sollte in den kleinen Alltag von uns Menschen. Was ich heute nur machen kann, sind die Grundprinzipien aufzuzeigen. Und es ist schon interessant für mich, für meine Generation, festzustellen, Das habe ich in vielen Gesprächen mittlerweile gehört, auch gelesen von anderen, die mit jungen Leuten zu tun haben, also jünger als 30, die Gott schätzen, die Christen geworden sind, die aber zunehmend mit dem Griff der Gnade wenig anfangen können. Ich habe von vielen gehört, wirklich vielen, im persönlichen Gespräch, die sagen, als ich sie fragte, was wünscht ihr euch von eurer Gemeinde? Dass wir wüssten, wofür man denn Gnade braucht. Wir würden gerne wissen, was sollen wir denn tun? Weil sie verstanden haben, Gnade muss im Zusammenhang mit einem Fehlverhalten zu tun haben. Wofür brauchst du denn Gnade? Sie sagen, wir hören wöchentlich in unseren Gottesdiensten von dem gnädigen Gott. Ich habe sogar Leute erlebt, die sind zu unserem Festival nach Rade vom Wald, Jugendfestival, als der Titel Gnade war, haben Jugendkreise beschlossen, wir fahren nicht hin, weil das Thema sie nicht interessierte. Gnade. Da merkt man natürlich, das sind unterschiedliche Prägungen. Ich komme aus einer sehr engen christlichen Prägung mit viel Angst. Und viele in meiner Generation sehnten sich nach der Gnade, weil sie einen erschreckenden und zornigen Gott kennengelernt haben. Also Gnade wird unterschiedlich bewertet. Entweder voller Sehnsucht, voller Hunger. Ein Hunger nach einem gnädigen Gott, eigentlich kaum zu fassen, kaum sich vorzustellen, dass es Gnade geben könnte. Das ist das eine Extrem. Es gibt auch eine Bewertung, wo Gnade kaum beachtet wird, kaum verstanden wird. Auch wiederum kaum zu fassen. Was soll an Gnade schon besonders sein, wenn man den Bedarf nicht kennt? Um Gnade erfassen zu können, Christoph, du musst mir helfen, ne? Ich habe, glaube ich, keinen Präsenter. Aber du siehst die Folien, ja, genau, mach mal gern, glaub die nächste. Um Gnade erfassen zu können, verhilft der Zorn, der verständliche Zorn, also ein begründeter Zorn, kann helfen, Gnade zu erfassen. Das ist darum wichtig, schon am Anfang zu verstehen, wenn wir uns heute Gott anschauen, den Gnädigen und den Zornigen, sind das nicht Gegensätze, sondern es sind Dinge, die einander bedürfen. Ja? Wenn man keine Begründung für einen Zorn kennt, warum sollte man Gnade haben müssen, bedürfen, überhaupt einen Wunsch danach haben? Sondern erst, wenn ich weiß, warum ist jemand zornig? Und das finde ich auch relevant. Es gibt, ich weiß nicht, ob ihr es erlebt habt, es gibt genug Menschen, genug Kinder auf dieser Welt, die erleben zornige Eltern, wissen aber nicht warum. Jähzornige oder wütende Eltern, die immer versuchen, es Eltern recht zu machen, aber nie wissen, auf welche Weise könnte ich diesem Zorn entgehen? Was ist denn der Grund für diesen Zorn, für diese schreckliche Art meiner Mutter, meines Vaters oder des Erwachsenen, bei dem ich mein Leben hier verbringe? Zorn ist übrigens nicht Wut. Zorn erwächst aus dem Blick auf ein Unrecht im Prinzip in der Sache. Also wenn man also sieht, hier wird jemandem zum Beispiel Unrecht getan oder eine Entscheidung, ein System ist Unrecht, ja, eine Entscheidung ist Unrecht, daraus kann Zorn erwachsen. Wut ist in aller Regel, hat eher etwas damit zu tun mit etwas Persönlichem, weil ich zum Beispiel persönlich verletzt bin. Jemand guckt mich schief an oder jemand hat mich zurückgestellt oder hat einen unangemessenen Spruch gemacht oder so, dann bin ich persönlich verletzt und daraus entsteht normalerweise eher Wut. Das ist ein Unterschied zum Zorn. Und wir sehen in der Bibel oft öfter eben die Reaktion, die Entscheidung Gottes, zornig zu sein. Also aufgrund der Feststellung, Gott bewertet etwas, er sieht eine Situation, ein Verhalten, eine Entscheidung von Menschen, die sind in seinen Augen nicht recht. Also Gott bewertet die Situation und sagt, das ist nicht recht und das macht mich zornig. Okay? Also Gott ist nicht einfach nur ein gefühlsunkontrollierter Gott, der über allen Dingen schwebt und den wir, und das ist der große Unterschied zu den Göttern, den man sonst auf dieser Welt gelehrt bekommt. Ein Gott, von dem man Angst haben müsste, weil man nicht genau weiß, wie man mit seiner Wut umgehen soll. Ja, und deswegen, also im Animismus kennen wir das. Ja, dann opfert man und dann im schlimmsten Fall werden noch Menschen getötet, um diese Götter irgendwie zu beruhigen. Wenn wir also von dem Zorn Gottes reden, hat es immer etwas mit der Bewertung zu tun, wie Gott Dinge bewertet, wo er sagt, so, das, was ich sehe, was ich erlebe, was wir ausgemacht haben zwischen Gott und meinen Geschöpfen, meine Prinzipien, die ich in meine Geschöpfe hineinlege, dem gebe ich eine Bewertung und er, weil er Gott ist, darf die Maßstäbe vorgeben. Ich mag es immer wieder, dass die Bibel davon redet, dass Gott wie ein Vater ist oder wie eine Mutter. Von daher können wir uns da gut reinversetzen. Wir waren alle mal Kinder oder haben bei den Erwachsenen unsere Kindheit verbracht und wir wissen, dass die Erwachsenen, die das Recht haben, die Eltern oder wo man groß wird, das Recht haben, Maßstäbe zu setzen. Und von denen, an die passt man sich an, von denen lernt man. Und in aller Regel will man denen sogar gefallen. Kinder wollen normalerweise Mama und Papa, Oma, Opa gefallen. Das ist eigentlich ihr Wunsch. Das schaffen sie nicht. So, und der Wunsch ist zwar da, das Nichtschaffen auch, daraus kann Zorn erwachsen. Und das ist ein Unterschied, ob wenn Situationen schlimm werden, ob ein Vater, eine Mutter, ein Erziehender zornig wird, in einer Kontrolle. Oh, ich habe ja schon einen großen Sohn, also der ist 5 Jahre älter als seine nächste Schwester. So. Und als die Bockphase kam, das war dann interessant, mit dem Großen, muss anders, wenn dann die zweite bockig war, ne? Mit 3, 4 Jahren ist die Bockphase, dann wurde ich laut und klar in meiner Aussprache und grinste dann meinen Sohn an, wenn sie es nicht sah. Mit der Botschaft, meinem Jungen, dem Großen zu zeigen, Papa ist nicht wütend, er ist nicht sauer, sondern er setzt gerade eine Grenze. Ja? Die Lütte muss gerade merken, hier wird gerade eine Linie überzogen. Nachvollziehbar? Und meinem Sohn war es mir wichtig, dass er weiß, ich muss mich nicht fürchten, Vater ist nicht außer Kontrolle. Sondern der hat alles im Griff. Ja? Ich bin nicht Gott, aber ich verstehe das Bild. Ja? Gott ist nicht außer Kontrolle. Und wenn Gott zornig ist, ist es nicht, weil er nichts mehr anderes weiß, als rumzubrüllen. Oder was hatten wir gerade aus Nahum, diese Bilder, ja? Gott lässt jetzt die Berge zerschmelzen und ja, und alles muss nur noch Angst haben, weil man nicht mehr weiß, wie komme ich da raus? Sondern Gott hat sich Gedanken gemacht. Gedanken gemacht, wie er das, was er geschaffen hat, und Menschen sind Teil seiner Schöpfung, wie er sie wieder auf eine Spur bringt, weil er für sie Gedanken hat. Seine Bewertung hat etwas mit Haltung zu tun. Als Gott Menschen gemacht hat, hat er uns gesagt, ich habe für euch ein bestimmtes Ideal, mit welcher Haltung ihr durchs Leben geht. Zum Beispiel gehört zu dieser Haltung, ich habe einen Schöpfer, ich freue mich, dass er mich gemacht hat, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat, ein paar Jahrzehnte auf dieser Erde zu sein. Und diesem Schöpfer entsprechend will ich leben. Das ist die Haltung, die Gott hat und eigentlich seinen Geschöpfen ins Herz gelegt hat. Er sagt sogar, ich habe sie gemacht, ich habe sie in die Ewigkeit ins Herz gelegt. Also der Wunsch, dass der Mensch am Ende seiner Zeit mit seinem Schöpfer für immer zusammen sein könnte. Die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das ist die Haltung, die Gott in Menschen hineinlegt. Und dann bewertet er diese Haltung, ob diese Haltung gelebt wird. Denn, schönes Wortspiel, aus einer Haltung entsteht Verhalten. Das heißt, wenn der Vater im Himmel, wenn Gott mein Verhalten sieht, merkt er, welche Haltung ich habe. Und möglicherweise ist die Haltung, die sein Geschöpf hat, nicht die Haltung, von der er sagt, das ist der eigentliche Wunsch an dich. Das ist das eigentlich, was uns verbindet. Deine Haltung und meine Haltung. 2 Bibelverse an mehreren Stellen in der Bibel zitiert. Zum Beispiel Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Das ist nicht ein Befehl, also du müsstest, du solltest, sondern es ist ein Status. Ich bin heilig, Papa. Ja? Wird heilig, sagt Gott, der Vater. Und wenn du mein Kind bist, wenn wir zusammengehören, ich habe dich gemacht, du sollst heilig sein, du bist heilig. Das ist ein Status, eine Haltung und das ist der Wunsch Gottes, dass er sagt, dann lebt das, ihr sollt heilig sein. Oder Paulus sagt mal, wir sind, das ist interessant, aber Römer 3, Vers 23, da sagt er das mal, wir sind allesamt Sünder geworden. Sünder, vielleicht wissen das manche, im Griechischen heißt das Hamartia, das ist die Zielverfehlung. Also das Ziel ist die Herrlichkeit bei Gott. Ja, eines Tages, wenn wir gestorben sind, die Ewigkeit für immer bei Gott sein zu können. So, das ist das Ziel. Und die Sünde, das Nichtvertrauen auf Gott, ihm nicht zu entsprechen, seiner Art zu entsprechen, ihm zu vertrauen, alles auf ihn zu setzen, damit verfehle ich dieses Ziel. Im Hamartia ist das wie beim Pfeil und an der Zielscheibe, die Distanz zwischen dem Mittelpunkt und da, wo der Pfeil in Wirklichkeit reingegangen ist. Diese Distanz nennt man im Griechischen Hamartia, Zielverfehlung. Alle haben das Ziel verpasst und ich finde es, also es klingt erstmal so erschreckend, aber eigentlich ist es eine schöne Sache, denn es macht deutlich, was das eigentliche Ziel war. Paulus sagt, sie sind allesamt Sünder und haben das Ziel verpasst, das sie eigentlich haben sollten, die Herrlichkeit bei Gott. Also Gottes Idee ist, also wir haben nicht mit einem zornigen Gott zu tun, der von der Ewigkeit kommt und für ewig immer irgendwie zornig ist, blutrünstig und dann, um den zu besänftigen, muss ein Mensch geopfert werden, das ist dann Jesus. Das ist ein verdrehtes Bild von Jesus. Sondern Gott selber sagt, ich selber mit seinem Sohn Jesus beschließt, wir müssen eine Lösung schaffen, weil ich will, dass diese kleinen Geschöpfe die Ewigkeit mit mir verbringen können. Ich will die bei mir im Himmel haben. Und ich lasse es nicht zu, dass mein Widersacher, Satan, es schafft, diese Menschen von mir zu bringen. Ich lasse es nicht zu. So. Gottes Zorn ist Ausdruck seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Sein Zorn ist Ausdruck seiner Heiligkeit, perfekt, rein, fehlerlos zu sein. Aber er ist eben auch konsequent gerecht. Er sagt, ich kann eben nicht. Also Gott kann fast alles. Ne? Aber er kann nicht fünfe gerade sein lassen. Gott kann nicht ungerecht sein. Und zu seiner Gerechtigkeit gehört, zu seiner Heiligkeit, dass aus einem unheiligen Wandel eine Konsequenz kommt. Oder eigentlich aus allem kommt eine Konsequenz. Und so aus dem Unheiligen kommt auch der Verlust des ewigen Lebens. So, und dieser Zorn, ich hoffe, dass das verstanden wird, dieser Zorn ist eben nicht emotional und nicht ungebündelt, nicht ohne Ziel. Ja? Dieser Zorn, der kann sich gegen Einzelne richten, gegen Gruppen, gegen Nationen, das haben wir in verschiedenen Szenen in der Bibel. Und wir sehen, Gottes Zorn währt nicht ewig. Es gibt mehrere Bibelstellen dazu, ja, wo immer wieder Autoren bezeugen können, sagen, wir haben einen Gott, den wir als zornig erleben können, über einzelne Menschen, über Familien, Clans, gibt viele Berichte in der Bibel, historische Ereignisse, die davon berichten und immer wieder deutlich macht, aber Gottes Zorn ist nicht ewig, denn seine Idee ist ja nicht, ich will zornig sein, ich habe meine Lust am Zorn. Sondern der Zorn ist dazu da, klare Spuren aufzuzeigen, um wieder zurückkehren zu können in die Gemeinschaft, die er sich eigentlich ausgedacht hat. Also hinter dem Zorn, hinter dem Augenblick des Zorns steckt, leuchtet Barmherzigkeit auf und die Hoffnung begründet. Verstehen wir? Hinter dem Zorn leuchtet Barmherzigkeit auf. Es ist kein Gegenstück. Ich bin so froh, dass ich euch das sagen darf. Nicht ein Gegenstück, sondern in dem Zorn leuchtet die Barmherzigkeit und die begründet Hoffnung. Ich bin ja immer wieder dankbar, dass ich noch ein Papa geworden bin. Und deswegen sind die Bilder aus der Familie für mich vielleicht so nah. Ich hoffe, ich werde sie nie verlieren und sie passen immer, weil das ja Bilder sind, die wir übertragen können aus unserem normalen Leben. Ein Kind wird hoffentlich, leider viel zu selten, aber hoffentlich erleben Kinder in unseren Familien strenge, klare Eltern, Grenzen setzen, manchmal laut, manchmal mit aufs Zimmer schicken oder Handyverbot oder keine Ahnung, Grenzen setzen. Und gleichzeitig zu wissen, gleichzeitig, Nicht irgendwann später, sondern sehr früh, sehr schnell zu verstehen, diese selben Eltern sind die, die mich auf den Schoß nehmen, die mich trösten, die mich wollen. Gottes Zorn ist Ausdruck dafür, dass er liebt. Das ist das Verrückte. In der Pädagogik hat man das irgendwann endlich kapiert. Nach der Laissez-faire-Phase in den 70er Jahren der Erziehung, wo es hieß, lass Kinder machen, die kriegen das schon selber raus, hat man immer gemerkt, das war ein Fehler. Auch in den Schulen wird das mittlerweile auch anders gelehrt. Man hat das hinter sich gebracht. Also wenn man zum Beispiel mit Kindern schimpft, geht es darum, erstens, es soll zur Einsicht führen, dass man merkt, es war nicht okay. Das Zweite ist, man hofft sich daraus, dass eine Bitte um Verzeihung daraus erwächst. Ne? Ich erkenne den Fehler, dann bitte ich um Verzeihung, sage, es tut mir leid. Und dann, dass das Verzeihen auch empfangen wird. Das ist das Ziel. Und Menschen, die das tun, mit anderen Menschen, tun ihnen damit Gutes. Wenn Gott das mit uns macht, tut er uns damit etwas Gutes. Jesus hat mal gesagt, oder wir kennen alle diesen berühmten Vers, wir kommen auf die Folie gleich erstmal. Ja? Jesus, den kennt ihr alle, Johannes 3, Vers 16, Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Der Vers 17 ist für heute danach, der Folgevers, relevant. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten. Oder Jesus sagt von sich, ich bin nicht in die Welt gekommen, um sie zu richten oder zu verurteilen, sondern damit die Welt durch mich gerettet würde. Also es muss offensichtlich ein Gericht geben, es muss einen Zeitpunkt geben, wo ein Stab darüber gebrochen wird, über unsere Haltung und somit unser Verhalten. Aber die Idee Gottes ist nicht damit, uns zu vernichten. Und der Herr Jesus hat nicht gesagt, das mache ich, ihr müsst euch nicht vor diesem Gericht fürchten, weil ich euch zerstören werde, sondern ich will euch ja gerade erretten daraus. So, deswegen dieses kleine Schaubild. Aus dem Versagen erwächst für Gott Zorn und der Zorn fordert eine Gerechtigkeit. Zum Beispiel Römer 6, da heißt es, der Lohn oder das Ergebnis, die Konsequenz von Sünde, von Zielverfehlung, hat zur Folge den Tod. Die Gnadengabe, also ein Gnadengeschenk Gottes, aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Also Jesus müsste, Gott hätte nicht Mensch werden müssen, würden die Menschen immer fehlerlos und heilig leben. Denn täte es nicht Not. Aber Jesus, Gott ist darum Mensch geworden, weil er sagt, ich will aber die Konsequenz, die notwendige Konsequenz, nämlich zornig sein zu müssen und aufgrund dieses Versagens Gerechtigkeit herbeizuführen, der muss ich folgen. Es muss auf diese Ungerechtigkeit, auf das Versagen eine Gerechtigkeit folgen. Und die führt in den Tod, in den ewigen Tod. Aber das war nicht Gottes Idee, der ewige Tod. Also muss es eine Sonderlösung geben und die hat sich Gott selber ausgedacht. Das ist faszinierend. Gott denkt sich selber aus, ich gehe einen anderen Weg. Es muss einen Lohn darauf geben, es muss eine Konsequenz geben, es geht nicht anders. Versagen muss gesühnt werden und er selber, der Richter, macht sich zum Verurteilten. Und dann ist das Gnade. Das heißt, eigentlich benötigt unsere Seele, benötigt vielleicht das Verständnis, ich bin ein Mensch, der Gnade braucht. Wenn das verstanden wird, dann freut man sich über Jesus. Und deswegen, wenn junge Leute sagen, erklär mir, wofür brauche ich Gnade, dann bin ich froh. Dann müssen wir halt darüber reden, was läuft nicht rund in unserem Leben. Warum brauche ich Gnade? Johannes 3, Vers 18, also wieder der nächste Vers, ne, wo Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern zu erlösen. Danach heißt es, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer ihn verurteilt, ist damit gemeint. Ja? Wer auf Jesus vertraut, sagt, Mensch, Jesus, jetzt hast du doch schon für mich alles gesühnt. So, wenn ich dir vertraue, dann ist die Frage des Gerichts gelaufen. Aber auch umgekehrt, wer nicht an mich glaubte, ist quasi dann aber auch schon gerichtet. Also für den schon klar, wie das Urteil am Ende seines Lebens über ihn stehen wird. Also es ist auch nicht so, deswegen, dass am Rande jeder Mensch, der nicht Jesus folgt, ist von vornherein sowieso schon ein Opfer dieses Grundprinzips, weil kein Mensch von Natur aus Gott vertraut und sein Leben in sein Ende legt. Von Natur aus nicht. Ja? So, das heißt, das Gericht ist über sie schon gesprochen und wir haben aber die Möglichkeit, ihnen eine Alternative anzubieten, unseren Mitmenschen. Die den Zorn ab Gottes abwenden suchen, indem sie sich zu Gott bekehren, die wird er annehmen. Wer Sühnung haben möchte, wer Gnade haben möchte, wer sich Gott zuwenden möchte, für den wird der Zorn nicht sein. Aber freilich im Dienst der Gerechtigkeit, alle anderen müssen verderben, weil es sonst ungerecht wäre. Vor Gott ungerecht. Es geht nicht um uns, ob wir uns ungerecht behandelt fühlen. Vor Gottes Gerechtigkeit geht es sich anders. Ja? So, von Natur aus steht der Mensch unter Gottes Zorn aus zweierlei Gründen. Das will ich nur kurz anreißen. Gucken wir mal auf die nächste Folie. Epheser 2 könnte man das nachlesen. Aufgrund von Ungerechtigkeit im Lebenswandel. Ja, aus Haltung kommt ein Verhalten und Gott sagt, das ist meinen Menschen nicht entsprechend. Ich habe die Menschen gemacht für eine bestimmte Haltung. Das sind meine Geschöpfe, mein Ebenbild. Ich habe sie mir gemacht, wenn ich sie angucke, will ich mich drin spiegeln können. 1. Mose, Kapitel 1. Selem, Ebenbild Gottes. Fantastisch. Gott sagt, ist egal, ob es Mann oder Frau ist, aber wenn ich einen Menschen sehe, spiegel ich mich in ihnen. So. Und der ungerechte Lebenswandel macht Gott zornig, weil Gott ist nicht bissig, Gott ist nicht neidisch, Gott ist nicht gehässig. Gott ist nicht ungerecht gegenüber denen, die keine Kraft, keine Macht haben. Sondern Gott ist ein sanfter, ein freundlicher, ein nachgebender. Gott sagt, wenn ich Menschen sehe, will ich in ihnen die Freundlichkeit, die Sanftmut, die Geduld, die Herzlichkeit sehen, wie ich bin. Und ein ungerechter Lebenswandel macht Gott zornig. Und das Zweite ist die Ehrfurchtlosigkeit. Wir kamen her von diesem Ereignis, gerade 2. Mose 32. Die Menschen hatten erahnt, bekamen mit, wie Gott ist. Wie er mit lauter Wundern und Macht sie aus Ägypten geführt hat. Sie hatten mittlerweile eine Ahnung davon, wie Gott ist. Sie kannten ihn noch nicht lange, wenige Wochen, zugegeben. Aber was sie erlebt hatten, musste sie schon ziemlich beeindruckt haben. So, und dann sind sie respektlos, ehrfurchtlos und das macht Gott zornig. Wir finden viele Passagen in der Bibel, wo man das merkt, dass Gott dann zornig wird, weil er sagt, das ist ehrfurchtslos, respektlos, mir, deinem Schöpfer gegenüber. Das macht ihn zornig. Könnten wir uns Römer 1 angucken, Römer 1, Vers 18. Und das Interessante ist, gibt es auch Desinteresse. Guckt mal in die Persönlichkeitsentwicklung von Menschen, in unsere eigene Situation. Manchmal ist die Ehrfurchtlosigkeit schon allein dadurch respektlos, dass ich mich für ihn nicht interessiere. Das weiß man aus der Erziehung von Kindern. Es gibt eine Vernachlässigung. Die Kinder mögen alles bekommen, ordentliches Zimmer, ordentliches Essen und so weiter. Allein die mangelnde Zuwendung der Menschen, bei denen sie groß werden, kann die Seele eines Menschen zerstören. Wenn Menschen, wisst ihr vielleicht aus der Clique, in der Gemeinde, wo auch immer, wenn einer von uns das Gefühl hat, hier sind alle irgendwie willkommen, nur ich nicht, mangelndes Interesse oder Desinteresse ist respektlos. Also auch Menschen, die sagen, ich habe nichts gegen Gott, ich mache auch nichts Böses, mag sein, aber sie interessieren sich nicht für Gott, macht Gott zornig, weil auch mangelndes Interesse, Desinteresse an Gott ist eine Form von Verachtung. Und so ist das Doofe, selbst ein Goodwill-Mensch, der Gutmensch, der sich bemüht und sagt, ich will doch alles richtig machen. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Wir werden immer dem Zorn Gottes ausgeliefert sein. Wir können es nicht schaffen, Gott zu genügen. Römer 3 habe ich vorhin erwähnt. Wir schaffen es nicht. wenn wir noch so bemüht sind. Aber wir müssen uns davor nicht fürchten. Also ohne Gnade geht es nicht. Und ich möchte vielleicht auch am Rande noch erwähnen, manche beten ganz viel und ganz fleißig. Nicht erhörte Gebete sind nicht automatisch die Ungnade Gottes oder die ausbleibende Gnade Gottes. Manche glauben, wenn meine Gebete erhört werden, dann erlebe ich einen gnädigen Gott. Nee. Ich kann manche Gebetserhöhungen oder manche Gebete, die nicht erhört werden, von Gott auch nicht verstehen, warum er es nicht tut, weil ich ja denke, es wäre eigentlich gut. Ich bin davon überzeugt, dass es richtig wäre. Ja? Es gibt auch Menschen, die würden sagen, ja, da hast du recht, Nils. Eigentlich sollte Gott das tun. Wir beten auch für dich mit. Und dann kommt es nicht. Aber ich muss mich dummerweise, meine Frau muss sich zwischendurch auch entscheiden, meinen Kindern Dinge nicht zu gewähren, obwohl sie das eigentlich für sehr klug hielten, dass das oder das käme. Ja? Die Jüngste will gerade eine Schildkröte haben. Die Schildkröte wird älter als noch ihre Enkel werden. Ja? Die werden ihre Enkel ihre Schildkröte noch überleben. Wir sind im Gespräch miteinander. Es ist nur am Rande, ja? Also, dass wir verstehen, und deswegen, ihr merkt, also das Thema, wir könnten es noch so entfalten. Ich muss zum Ende kommen. Ich habe mir vorgenommen, um halb bin ich durch. Um halb elf, halb zwölf. Es gibt zwei Lösungswege. Es gibt zwei Lösungswege, wenn du uns die mal aufzeigst. Das eine ist das Verharren darin, selber gerecht sein zu wollen. Und das ist löblich. Das ist lieb. Und Gott weiß das auch zu schätzen. Ja? Im Römerbrief, da macht Paulus das so ein bisschen auf, er sagt, da sind Menschen, die Völker wissen eigentlich auch, was gut und was richtig ist. Und es gibt viele Menschen, die spüren auch in ihrem Herzen, was richtig wäre. Und sie bemühen sich. Und dann gibt es auch viele, die den christlichen Glauben kennen und Gott kennen. Und dann sind sie so bemüht und bemüht. Und dann gibt es aber im Prinzip am Ende trotzdem so eine Art Selbstgerechtigkeit, wie dieses Gedicht am Anfang, das ich euch vorgelesen habe, ja, das eigentlich der Erlöser schon sich wundern müsste, wozu denn Gnade noch Not tut, ja? Weil man schon doch so bemüht ist. Das ist der eine Weg, aber ich habe ihn extra rot gemacht, ja? Und den Pfeil nach unten. Es ist nicht eine Lösung, die nach vorne führt, die ins Ziel führt. Der zweite Lösungsweg ist, trotz allen Bemühens, sich zu bergen in Jesus. Ich will euch die Stelle ich schlage sie eben noch auf. Römer 5, Vers 8. Vielleicht kennt ihr sie, habt ihr hoffentlich schon oft gehört. Römer 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus schon für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also damit merkt ihr, der zornige Gott ist kein wütender Gott. Zorn ist Ausdruck seiner Gerechtigkeit. Er muss Grenzen aufzeigen. Sonst wäre er nicht Gott. Es wäre Pillepalle. Wer ist er dann? Dann hat er was geschaffen und alles andere hat er dann irgendwie aus den Händen gegeben. Das ist doch Quark. Und zugleich ist es dieser Gott, der sagt schon bevor wir, das ist natürlich für uns sehr relevant, ja, weil vor 2000 Jahren ist schon Jesus auf der Erde für uns gestorben. Also wir können das noch besser erfassen, zu wissen, wow, Jesus hat damals schon, ist für uns schon gestorben, als wir noch gegen ihn waren, als wir geboren wurden, vielleicht als junge Leute, waren wir noch gegen ihn, ja. Das ist seine Idee und wir dürfen uns in diesem Jesus bergen und sagen, boah, Jesus, du bist für mich, du bist für mich. All meine mangelnde Gerechtigkeit, alles das, womit ich dich zornig mache, kannst du überwinden. Du hast einen eigenen Weg der Gerechtigkeit geschaffen. Und da möchte ich euch ein Zitat lesen von Ignatius, Bischof von Antiochien. Hat im ersten Jahrhundert, war er vermutlich Bischof von Antiochien, er hat gesagt, entweder müssen wir den zukünftigen Zorn Gottes fürchten, guck mal, die nächste Folie. Entweder müssen wir den künftigen Zorn Gottes fürchten oder die gegenwärtige Gnade Gottes lieben. Eines von beiden. Schön, ne? Gott bietet uns an, wir müssen uns nicht fürchten. Wir müssen uns nicht fürchten. Und vielleicht kennen manche von euch Furcht vor Gott. Damit ist nicht Ehrfurcht gemeint, sondern Angst. Gott macht nicht Angst. Wenn jemand Angst hat vor Gott, dann muss er spätestens dann merken, oh, irgendwas ist in meiner Beziehung zwischen Gott und mir gerade nicht in Ordnung. Warum muss ich Angst vor ihm haben? Aber eine Ehrfurcht, ein Respekt, der uns gerade stehen lässt, zu sagen, Meister im Himmel, mein Herr, mein Gott, was habe ich getan? Es ist eine Schande, dass ich mich so und so verhalten habe. Das ist Ehrfurcht. Und dann berge ich mich in Jesus, der sagt, ja, das ist gut, dass du es ansprichst. Das ist wahr. Das war eine Schande, was du gerade gemacht hast, wie du mit dem Menschen gerade umgegangen bist. Oder wie du mit deinen Geldern umgegangen bist oder mit deinem, über deinen Staat redest oder was auch immer. Das ist eine Schande. Aber du hast es erkannt und du tust Buße und es ist doch bezahlt. Du musst dich nicht mehr fürchten. Aber eins von beiden wird es am Ende unseres Lebens sein. Christlicher Glaube an die Gnade durch Jesus Christus besteht nicht aus der Überzeugung, dass es keinen Zorn Gottes gäbe. Es ist Blödsinn. Es ist eine Schande, wenn in christlichen Gemeinden davon gesprochen würde, es gäbe keinen zornigen Gott mehr. Das ist Schwachsinn. Es ist unsinnig. Wirklich Unsinn. Das ist nicht die Überzeugung von christlichem Glauben, sondern unser Glaube ist geprägt von der Überzeugung, vor dem Zorn Gottes gerettet zu sein. Gerechter Zorn, und damit komme ich zum Schluss, gerechter Zorn bewahrt uns, gerechtes Handeln bewahrt uns nicht vor dem Zorn Gottes, denn wir können nicht in aller Konsequenz immer gerecht sein. Wir schaffen es einfach nicht. Ja? Und dafür müssen wir uns auch nicht, am Ende nicht schämen, das ist dummerweise so, sondern die Errettung vor dem Zorn, weil wir wissen, ich werde diesem Zorn nicht erliegen. Der Zorn ist bezahlt worden von meinem Herrn und Erlöser Jesus. Der Zorn der Errettung, die Errettung vor dem Zorn treibt und motiviert mich aber zu gerechtem Handeln. Das ist eine Umkehr. Ja? Warum möchte ich mit einem anderen freundlich umgehen? Warum möchte ich dem anderen zugewandt sein? Warum möchte ich an der bestimmten Stelle auch mal die Klappe halten und zum Frieden verhelfen, ja? Weil ich mich zurücknehme oder was auch immer? Warum werde ich das tun? Nicht, weil ich damit so gerecht bin, sondern weil ich mich geliebt weiß, weil ich schon weiß, ich bin errettet. Und das motiviert mich. Und so komme ich zum Schluss mit zwei Bibelversen, die ich noch vorlesen möchte. Einmal Epheser 5, Vers 1. So, also müsste man den Passage davor noch gelesen haben, also aufgrund dessen, was ich euch jetzt erklärt habe, könnte man sagen, schreibt Paulus an die Christen in Ephesus. Also aufgrund dessen, was ihr alles jetzt schon wisst, ahmt nun Gott nach. Aus welcher Motivation? Steht es da oben? Haben wir den Vers? Vielleicht habe ich den nicht, den habe ich glaube ich nicht in der Folie, aber ihr könnt den hören. Ahmt nun nach als geliebte Kinder, weil ihr geliebte Kinder seid. Ihr wisst, ihr seid geliebt und darum ahmt ihr mich nach. Und dann wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns hingegeben als eine Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Wenn wir uns überlegen, mit unserem Nachbarn freundlich zu sein und beim Autofahren nicht den Mittelfinger zu heben oder jemanden einfach anzulächeln, obwohl er es nicht verdient hat. Ja, vielleicht hat er es nicht verdient. Ach, ich fahre so viel Auto. So viele Menschen haben es nicht verdient, dass ich die anlächle. Wirklich nicht. Ja? Aber ich habe auch so vieles nicht verdient. Das ist ja Gnade. Versteht ihr das? Ja, ihr versteht das wahrscheinlich besser als ich. Ja. Ich muss mich darin üben, das zu begreifen, dass mein Herz das aufnimmt und sagt, ich will das leben, weil ich aus der Gnade lebe. Ich bin doch davon abhängig. Ahmt Gott nach. Und die zweite Stelle ist eine alttestamentliche Stelle in Joel 2, Vers 13. Zerreißt eure Herzen, sagt er, und nicht eure Kleider. Das war damals Ausdruck, wenn man so die Kleider zerriss, war so Ausdruck von Empörung, von Entsetzen, vielleicht auch über sich selbst. Ja, man konnte auch über sich selbst entsetzt sein und sagen, was bin ich für ein Mistkerl oder was bin ich für eine Zicke? Schande über mein Haupt. Ja? Und dann zerriss man aus Respekt vor Gott und aus Ärger über sich selbst, zerriss man die Kleider. Und dann sagt Gott, das könnt ihr euch sparen. Wer soll das wieder alles nähen? Ja? Zerreißt aber eure Herzen. Das soll man auch nicht machen, das ist ein Bild. Seid empört in eurem Herzen, empört euch mal wirklich in eurem Herzen über euch selbst. Und dann kehrt zurück zum Herrn, zu eurem Gott. Denn, mit welcher Begründung? Nicht, weil wir Angst haben müssten, sondern, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig, von großer Güte Und es reut ihn bald die Strafe. Reue ist übrigens, ganz zum Schluss nur, damit es auch mal gehört habt, Reue ist hier nicht gemeint, dass Gott eine Fehlentscheidung machen kann, wie wir. Es gibt eine Stelle, da heißt es mal, Gott kann nicht gereuen. Da muss man den Begriff der Reue hier richtig definieren. Reuen heißt, dass er, Gott kann sich reuen lassen, weil man ihn umstimmen kann. Ja, man kann Gott umstimmen, so das schon. Aber er ist, und es reut ihn, aber bald die Strafe, das heißt, was an der Stelle gemeint ist, er ist ja ein gnädiger, barmherziger Gott und er kann umkehren von seinem Plan. Ja, er kann umkehren von seinem Plan. Also es kann ihn der Plan der Strafe, kann ihn gereuen, er kann umkehren von seinem Plan. Denn seine Idee ist, gnädig sein zu wollen. Und er selber hat die Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir diese Gnade empfangen dürfen. Das war jetzt viel Theorie, nicht so viel Praxis, aber vielleicht geht es für die Praxis. Wenn es unser Herz erreicht, dann kann das Praxis haben. In euren Ehen, im Freundeskreis, beim Kaffeetrinken nachher, wenn man über Nachbarn redet oder was auch immer, dass ihr merkt, Mensch, ich lebe aus dieser Gnade und ich muss mich vor dem Zorn Gottes nicht mehr fürchten. Ich bete noch. Und wir machen so, wir haben eine Gebetszeit und ich bete zum Schluss. Ja, wir machen das so. Vielleicht wollt ihr laut beten, weil euch etwas berührt und die anderen mitnehmen wollt. Oder ihr betet leise in eurem Herzen. Das darf man, glaube ich, beides machen hier. Ne? Und wenn ich merke, es kommt nichts mehr, es bleibt still im Raum, dann mache ich ein Abschlussgebet.
Lebendiger, heiliger, ewiger Gott, ich danke dir, dass du dich uns offenbart hast als der Schöpfer, der Herr, der Richter, aber auch der Retter. Und ich sitze die ganze Zeit vor dem Kreuz und sehe, da haben sich Zorn und Gnade in einer wahrhaft göttlichen Weise vereinigt. Und ich danke dir, dass du dich uns so offenbart hast und immer wieder unsere Herzen durch deinen Geist auf diese